palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, etwas später als sonst, inklusive Ankündigung, aber jetzt ist sie hier, die neue Folge Serie Amore. Und ich sage mal so, wenn ihr es nicht mit den Römern, den Hellblauen haltet, hat es sich ein bisschen gelohnt, dass wir diese Folge noch rausgezögert haben, denn es war ein Statement. Diese Folge ist ein Statement, meine lieben Freunde. Und es ist natürlich auch ein Statement, dass Mario Soike wieder hier ist. Moin.
Das ist immer ein Statement auf jeden Fall, aber ebenso auch dich jetzt hier zu sehen an einem schönen, weiß nicht, ist es schön draußen? Ich war noch nicht draußen, Dienstagnachmittag.
Hier war es sehr schön und ich muss an dieser Stelle auch einmal sagen, du bist meine persönliche Nummer 1 im Norden.
Du bist mein Stern des Südens.
Ah, oh Gott. Okay. Ah, ganz viele Sterne haben wir in der Community. Ich sage es euch, wie es ist. Ihr werdet uns auch durch diese Folge tragen, angesichts der, ihr wisst es wahrscheinlich selber, ne? Also vor Weihnachten ist privat was los, es ist beruflich auch viel los und Amore soll aber nicht zu kurz kommen. An dieser Stelle fällt mir gerade ein, Amore geht raus für Markus. Oh, ich wollte noch einen Post machen. Hast du auch ein Weihnachtsgeschenk von ihm bekommen?
Ja, klar. Fantastisch, absolut fantastisch.
Wirklich, ey, guckt auf dem Instagram-Kanal vorbei, ich poste noch was. Der hat mir einen Textilfetzen geschickt. Den hat so bestimmt keiner in Deutschland. Lege ich mich fast drauf fest.
Geil, ich bin gespannt.
Außerdem geht Liebe raus an Heiko, der geschrieben hat bei Spotify. Tolle Folge, freue mich auf die Specials. Ja, stimmt, wir hatten Specials versprochen. Uha. Wir haben uns wieder durch externen Druck hier selber in was reinmanövriert, aber es kommt, es kommt, es kommt. Eine Frage, kommt der Podcast auch zum Einsatz bei der Club-WM? Marius, Juni, Juli.
Das ist ja natürlich, ist ja jetzt dein Metier, die Club-WM.
Ja, und nein, würde ich jetzt, also ich würde jetzt tatsächlich Stand jetzt, Mitte Dezember, würde ich sagen, dass ich im Juni keine Folgen, also gerne über Mercato und so, aber wahrscheinlich eher nicht zur Club-WM. Ja, wobei vielleicht besprechen wir zwischendurch, wie sich die Roten Bullen aus Salzburg bei der Club-WM schlagen.
Geil.
Die sind da ja auch mit dabei.
Ja.
Naja, ansonsten freut sich Heiko, dass Atalanta die Tabellenspitze erobert hat. Er bleibt bei seinem Call, dass die den Scudetto holen. Ehrlicherweise traue ich es ihm inzwischen auch zu, auf jeden Fall. Den Verlust von Copmainers, der ist weniger schlimm, als er dachte und ist toll, wenn der Verein besser dasteht nach so einer Aktion von ihm. Ein Hauch Schadenfreude ist immer mit dabei. Gegen Real ja unglücklich verloren, finde ich, aber dennoch Champions League auch auf einem guten Weg. Jo, sprechen wir gleich auch noch ganz kurz drüber. Chris ist noch reingegangen und hat gesagt, danke euch für die Kenntnisnahme meiner kleinen Kritik betreffend der SSC Napoli und den beiden folgenden Folgen. Weiter so, beste Grüße. Danke. Wie gesagt, auch immer konstruktives, kritisches Feedback. Kommt an. Auch via Mail, in dem Fall von Robin, der schreibt, hallo ihr beiden. Zunächst einmal vielen Dank für eure unterhaltsamen und informativen wöchentlichen Podcast. Gerne könntet ihr mehr über Fanaktivitäten, Schrägstrich Aktionen berichten, die in den Kurven der Serie A passieren. Scontri, Choreo, große Auswärtsfahrerzahl, Gästeverbot, Spruchbänder, Spannungen zwischen Fanszenen aufgrund von vergangenen Aufeinandertreffen etc. Das würde mich nochmal mehr interessieren als in Anführungszeichen nur die taktischen Abläufe auf dem Grün. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr hin und wieder mal auf die Serie B und die drei Staffeln der Serie C blickt. Insbesondere hinsichtlich der Performance möglicher Aufsteiger wäre das ein cooles Add-on, auch wenn euer Podcast natürlich Serie Amore heißt. Ja, dazu kurz mal einmal, also das Erste nehme ich gerne an, das ist ehrlicherweise natürlich, wenn man selbst auch jetzt nicht im Stadion ist, finde ich immer auch schwieriger, über Fanaktionen zu berichten und die authentisch rüberzubringen. Deswegen geht dieser, wie ich finde, legitime Vorschlag Robins auch an die Community. Also bei euren Stadionerlebnissen gerne 30 gegen 30, die sind stabil geblieben, nehmen wir alles hier mit rein. Classic-Win Udinese oder so, ne?
Ja. Genau. Aber es, also die ein oder andere da Special-Idee haben wir, schleppen wir auch schon seit anderthalb Jahren oder so mit uns rum, glaube ich.
Und, it's true, ja,
maybe irgendwann.
Ja, und Serie B.
Zur Club-WM vielleicht.
Ja. Serie B und C tatsächlich heute auch mal stattfindend in dieser Folge. So viel kann ich schon vorwegnehmen. Und dann hat Robin noch eine Frage, Schrägstrich, bitte. Und da kommt ihr wieder ins Spiel. Er schreibt, ich plane zum Römer Derby am 5.01.2025 zu gehen. Könnt ihr mir jemanden vermitteln, der Dauerkarteninhaber und oder Mitglieder bei der Roma ist und mir bei der Ticketbeschaffung behilflich sein könnte? Wäre top, wenn ihr bzw. die Community mir da weiterhelfen könntet.
Also ich weiß auf jeden Fall von dem guten Freund der Redaktion Vito, dass der auch zu diesem Spiel will. Und vielleicht kann ich da einfach mal die Mail-Adresse weiterleiten. Ich weiß nicht, ob der schon, ich weiß nicht, ob man schon Tickets besorgen kann oder ob der das schon gemacht hat, aber vielleicht ließe sich da ja eine Connection herstellen, fällt mir jetzt so aus dem Stegreif ein.
Das finde ich auf jeden Fall gut. Wenn sich sonst noch eine berufen fühlt, Robin zu helfen, dann hiermit aufgerufen dazu, dann können wir, glaube ich, das wäre auch in Robins Sinne, dessen E-Mail-Adresse im kleinen Kreis teilen. Jo, viele Grüße und macht weiter so. Danke, Grüße gehen raus, Robin, lass es dir gut gehen. Dann hat Benny uns noch seinen Mount Rushmore geschickt. Falls ihr das nicht mehr gehört habt, ne? Mount Rushmore waren unsere vier Legenden aus der Serie A, die wir da in Stein gemeißelt haben. Der hat erst noch Bezug darauf genommen, dass
ich nicht beim heißen Derby zwischen dem FC Salzburg und der SK Rapid gewesen bin.
2-2 ist es ausgegangen. Ich sag mal, was Benny geschrieben hat. Dosen gegen SK Rapid. Na. Er schreibt, Zitat Benny, ne, möchte ich anmerken, das Konstrukt heuer endlich mal am Kämpfen, die Plätze 1 bis 3 endlich mal wieder an große Traditionsvereine vergeben. Klammer auf, auch wenn der größte und großartigste derer drei nur am dritten Platz zu finden ist. Klammer zu. Ähnlich geil wie in den geliebten Serie A, nur nicht ganz so knapp. Mein Mount Rushmore übrigens. Dios Maradona, Grande Francesco Totti, Gabriel Batistuta, Klammer auf, mein erstes Trikot, das nicht in grün-weiß gehalten war, Klammer zu, und Paolo Maldini. Auf der Ersatzbank Ronaldo, Klammer auf, der echte, Klammer zu, natürlich, Pirlo Baresi und Michi Konsel. Klammer auf, kurz aber enormer Impact bei der Roma, unter anderem als Ausländer in Italien Tormann der Saison.
Hatten wir, glaube ich, in der Lang ist sehr Squadra Eterna Österreicher in der Serie A.
Ey, sowas müssen wir mal wieder machen, ne?
Ja, eigentlich schon.
Finde ich schon, ne? Dann Arno schreibt, bezüglich Foodtrucks in San Siro. Nations League Viertelfinal Hinspiel wird ja auch in San Siro sein, von daher hat die Foodtruck-Frage auch für mich gehobene Bedeutung. Also wird er da sein. An dieser Stelle, das andere Spiel wird dann in Dortmund sein und alle aus dem Westen rein da. Da erwarten wir Stadionerlebnisse.
Genau.
Zudem findet das Finale der Nations League entweder in Italien oder Deutschland statt. Je nachdem, wer gewinnt. Siehst du mal, habe ich gut vorgelesen, was du da reingeschrieben hast. Die Info war neu für mich.
Okay.
Ja, haben wir es doch aus der Community. Küsse gehen raus an dieser Stelle und wir starten rein in den schon fast in Vergessenheit geratenen Europapokalspieltag. Muss ich an dieser Stelle einfach mal wieder so droppen. Es kommt der Ergebnisdienst. Atalanta verliert zu Hause. Es wurde gerade vorhin von Heiko schon kurz angesprochen. Knapp mit 2-3. Jetzt kommt mir so ein bisschen wieder. Das muss man ja wirklich sagen. Atalanta in diesem Spiel trotz dem frühen Rückstand durch Mbappé nochmal gekommen ist. CDK per Strafstoß zum Ausgleich noch vor der Pause. Dann liegen sie 1-3 zurück und kommen trotzdem nochmal wieder. Lookman macht dann den Anschluss und Retegi, super schwierig, den so zu nehmen, diese hart reingespielte Flanke. Aber die hätten auch noch das 3-3 machen können, Schrägstrich müssen, sollen. Spricht einfach auch wieder für dieses Team und die Art und Weise, Fußball zu arbeiten, zu zelebrieren, zu vorzutragen von Labea.
Lookman übrigens gestern Abend zu Afrikas Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden.
Oh, verdient. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. gilt nicht für das sechste Ergebnis. 1-0 gewinnt Bayer durch einen Leverkusen-Treffer, Nordi Mukielis. Er hat Inter ein bisschen drum gebettelt, dieses Spiel zu verlieren, ehrlicherweise. Kann ihnen unterm Strich aber, glaube ich, auch halbwegs egal sein.
Ja. Wirkt sich das irgendwie aus, ob du da Erster oder Fünfter wirst? Ist das setzlistenmäßig oder so?
Das ganz bisschen und natürlich ein bisschen kohletechnisch, ne? Also jeder Champions League-Punkt gibt Kohle. So. Mhm. Ja. Hat Bologna zumindest mal ein bisschen was eingesagt. 0-0 bei Benfica. Das wird aber für nichts weiteres reichen in der Königsklasse. Ganz anders, Juventus hat ja Man City geschlagen. Vlahovic und McKennie. Man City, okay. Inzwischen.
Wer macht das gerade nicht?
Ja, Holstein Kiel würde gegen Man City gewinnen, glaube ich.
Selbst, so sieht's aus. So. Wir haben heute eine super Grafik von einem Kollegen gemacht bekommen, wie war das? Aus den letzten 10 Spielen hat San Marino mehr Punkte geholt als Man City.
I like. Jo. Milan in der Spur 2-1 gegen Roter Stern gewonnen. Ne? Das passt soweit. Ehrlicherweise war es dann aber auch doch knapper als gedacht. Leao mit der Führung. Radonjic hatte ausgeglichen und Tammy Abraham relativ knapp vor Ende der Partie dann noch mit dem 2-1 Siegtreffer. In der Europa League Lazio voll in der Spur, 3-1 bei Ajax gewonnen und die Roma, da waren sie überzeugend unterwegs, ne? 3-0 Heimsieg gegen Sporting Braga. Da sieht es gut aus, dass wir da auch weiterhin in der K.O.-Runde dann Italiener in der Europa League bestaunen dürfen. Gilt auch für die
Conference. Lazio ist, glaube ich, wieder Erster.
Dadurch. Sind sie wieder Erster, ja, das ist gut möglich, ja. Und in der Conference League sieht es ebenfalls gut aus, und zwar für die Fiorentina. Und da haben wir jetzt einen schriftlichen Erlebnisbericht von unserem geschätzten Zuhörer Michael. Er schreibt: Ich war mit meiner besseren Hälfte und ihrer Schwester, beide langjährige LASK-Dauerkarteninhaberinnen, beim Spiel Fiorentina gegen den LASK im Stadio Artemio Franchi in Florenz. Als Blau-Weiß-Linz-Abonnent fiel es mir leicht zu wissen, wem ich die Daumen drücke. Das klingt nach einem angenehmen Abend.
Ich dachte, er ist Inter-Fan.
Ach so,
stimmt. Was?
Die beiden gingen in den Auswärtssektor, während ich ein Ticket für 20 Euro auf der Längstribüne Laterale hatte. Die Anreise zum Stadion aus der Innenstadt erfolgte typisch italienisch kompliziert per Bus. Durch Umbauarbeiten ist zurzeit das halbe Stadion gesperrt und die Heimkurve liegt aktuell direkt neben dem Auswärtssektor. Da hat er bestimmt nett 7-mal rüberwinken können. Das gefällt mir. Da kam tatsächlich, ich weiß gar nicht, an dieser Stelle auch einmal, das sind wir auch wieder bei der Fan-Thematik, ich meine, eine Nachfrage in den DMs gelesen zu haben, hab sie nicht parat, hab sie nicht eingetragen, wo es aber auch darum ging, warum bei der Fiorentina so wenig los ist. Das hat auch mit den Umbauarbeiten zu tun und dass das insgesamt deswegen relativ trist daherkommt. Im Stadion angekommen, fiel mir auf, wie leer die Ränge noch etwa 15 Minuten vor Spielbeginn waren. Ach guck mal, lies doch einfach mal weiter, Mario, anstatt ständig immer irgendwie die Berichte zu unterbrechen und deinen eigenen Käse beizufügen. So, wieder gemacht. Naja. Ich dachte, das läge an der frühen Anschlusszeit, 18:45, und erwartete einen späten Ansturm. Zwar füllte es sich bis zum Anpfiff noch etwas, doch insbesondere die Gegengerade, in Klammern TV-Tribüne, und der Heimsektor waren überraschend schwach besucht. Auch die Capos der Viola bemerkten dies kurz vor Spielbeginn und forderten die Fans per Megafon auf, in den zweiten Rang zu wechseln, um kompakter zu wirken. Die Stimmung war insgesamt gut, aber ehrlich gesagt hatte ich mir mehr erwartet. Vor allem angesichts der Tabellenplatzierung der Fiorentina im neuen Ligasystem der Conference League. Eventuell haben aber auch viele Fans der Fiorentina, Klammer auf, so wie ich, Klammer zu, das System noch nicht durchschaut. Das Spiel endete mit einem 7-0-Sieg für die Fiorentina. Danke dafür, Forza Viola. Der LASK präsentierte sich wie schon die gesamte Saison sowohl national auch als international in einer sportlichen Krise. Das zeigte sich nicht nur durch unsere 2 Derby-Siege, liebe Grüße in Klammern, sondern auch am Tabellenplatz 7 in der Liga und dem 34. Platz in der Conference League. Die Fiorentina dominierte das Spiel demnach über 90 Minuten und hätte sogar noch mehr Tore erzielen können und beweist dadurch auch international die gute Form, die sie aktuell auch in der Serie A zeigt. Falls jemand
Renderings
des neuen renovierten Stadions hat, Kann, oh Gott im Himmel, Mann, kann er mir die gerne zukommen lassen. Ich hoffe nicht, dass es am Ende wirklich so aussehen wird, wie die ersten Bilder auf Google es befürchten lassen. Das wäre ein weiteres ikonisches Stadion, das einer seelenlosen Multifunktionsarena weichen müsste. Sonnige Grüße aus dem Süden und gut Kick. Wir sagen Dankeschön, Michael, da war alles dabei. Ne? Das ist genauso, ja, ja. Also wirklich exzellent. Liebe Grüße natürlich auch an Freundin und Schwester. Und ich kann ehrlicherweise nur sagen, ich habe da noch einen Ausschnitt gesehen. Um den LASK muss es wirklich schlimm bestellt sein. Andreas Herzog hat auch Klartext gesprochen in einer Sendung danach. Oha.
Ja. Da haben Sie auch Toni Polster noch befragt?
Das weiß ich nicht, aber auf Andreas Herzog lasse ich nichts kommen.
Nee, nein, 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 natürlich nicht. Es wie, halber ÖBL-Podcast jetzt hier schon fast.
Lieben wir.
Aber Michael hören wir auch noch zweimal, noch zwei weitere Male.
Richtig, richtig. Der hat einen Kurztrip gemacht. Unter anderem werdet ihr da später noch aus der Serie A und der dritten italienischen Liga von ihm ein kleines Intermezzo bekommen.
Und Bilder hat er schon geteilt, hat uns da als Collab-Partner hinzugefügt.
Richtig nice. Die aus deswegen könnt ihr, sind geil.
Ja, auf jeden Fall. Könnt ihr auf dem Serie Amore Instagram-Kanal euch angucken.
Geht da mal
wegliken.
Rein. Like das mal weg. Wir gehen rein in den 16. Spieltag der Serie A und beginnen mit dem Statement-Sieg der Nerazzurri bei den Laziali. Ich war Montagabend essen mit Kollegen kurz.
Ich auch.
Und dann haben sie gesagt, du wirst jetzt nicht bald mal nach Hause. Topspiel. Ehrlicherweise, ich bin eingeschlafen dann beim ins Bett bringen der Nachwuchsabteilung des SV Werder, na? Zumindest der Kurvennachwuchs. Und ja, bin ich aufgewacht, habe kurz einmal aufs Handy geguckt und dachte, ja, grüß dich doch. Was war das denn? Habe ich mir das so ein bisschen Real Life angeguckt und habe gedacht, ach, Lazio, kommen eigentlich ganz gut rein. So ein paar Halbchancen gehabt. Und dann hatte man so das Gefühl, ja, ich glaube, Markus hat es auch so gesehen, ne? Er schrieb Man Against Boys, 5 Minuten vor der Pause und 15 danach kurz angezogen, dann war Feierabend. Ja, also war kurz einmal so Bizeps angespannt. Mhm. Und ja, bisschen wilde Entstehung des Elfmeters zum 1-0, den Calhanoglu dann verwandelt, weil davor das, glaube ich, auch, es gab ja schon ein Tor, aber das hätte nicht zählen dürfen, weil hoher Fuß, aber dann war im Vorfeld von Gigo Handspiel, pipapo. 2-0 durch Di Marco, ist toll rausgespielt, da muss man auch schon sagen, aber wie ist Marušić eingerückt? 3-0 Barella ist ein absoluter Sonntagsschuss.
Da hat Carsten Fuß sich auch nicht drüber gefreut.
Hä, was meinst du? Verstehe ich nicht. Ja. Dumfries hat nochmal getroffen. Da kurzer Take von Markus dazu. Tavares, erstmal 2 Wochen Albträume von Dumfries nach dem Spiel. Ja, aber alle. Also da muss man auch in der Folge sagen, dann das Tor von Carlos Augusto ist auch schön rausgespielt. Und das von Thuram ebenso okay. Aber isoliert betrachtet, alle Aktionen sind dann auch halt defensiv gesehen schon wow. Also
es klappt auf der einen Seite alles, das liegt aber auch daran, dass halt einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr verteidigt wurde.
Ja, also sie kommen keinen Willen gehabt, das eigene Tor irgendwie nachhaltig zu verteidigen oder in Zweikämpfe zu kommen.
Ja.
Und dann schraubt sich Inter halt auseinander. Ne? Ja. Also von daher, ja, glaube ich, darf es auch nicht zu hoch hängen in beide Richtungen. Also darfst du jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie Lazio dafür komplett kaputt reden. Die waren dann irgendwann in dem Spiel, haben sie den Schalter nicht mehr umgelegt bekommen, wie man so schön sagt. Ne? Also
könnte für, also je nachdem, wie lange Lazio oben dran bleibt, könnte das ja auch für den direkten Vergleich wichtig werden.
Ja gut. Ja. Mal gucken. Genau, aber insgesamt liest sich's halt so erstmal wie eine komplette Rutsche, war es auch. Yes. Empoli verliert zu Hause gegen Torino 0-1. Key Adams mit dem Siegtor. Empolis Di Giglio.
Der Toro ist wieder da.
Der Toro ist da. Di Giglio in der 89. noch vom Platz geflogen. Ja, wir haben in den letzten Wochen schon oft über die vorhandene und sich nicht nur, finde ich, auf die Ergebnisse beziehende Krise beim Toro gesprochen. Das waren drei ganz wichtige Punkte gegen einen Gegner, der eh auch eklig zu bespielen ist, haben wir auch, glaube ich, nicht einmal nur erwähnt. Empoli wird es, glaube ich, erstmal verschmerzen können. Und zu den Jungs aus der Toskana haben wir dann aber noch eine Frage bekommen von Stefan. Der fragt, ihr habt in der letzten Folge bereits einmal kurz das Thema Empoli beim Vorlesen der Tabelle angerissen. Hierzu habe ich noch die ein oder andere Frage. Stimmt, das sind tatsächlich mehrere. Laut Transfermarkt.de sind 11 Leihspieler im Kader des Empoli FC. Ist das nicht ein bisschen viel? Fragezeichen.
Ja, sicherlich. Geht ja noch weiter mit der Frage.
Wie kommt sowas zustande? Ja. Liegt das an den eher geringeren finanziellen Möglichkeiten des Vereins? Die meisten Leihspieler sind mit einer Kaufoption ausgestattet. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, den einen oder anderen Spieler, wie zum Beispiel Viti oder Esposito, fest zu verpflichten? Wann wird vermutlich ein Jacopo Fazzini in den Kader zurückkehren?
Nein, das ist die nächste Frage.
Das ist die nächste Frage. Okay, das ist cool. Halt mich zurück, halt mich zurück. Nein, aber ja, ich hatte ehrlicherweise den ein oder anderen Ansatz einer naheliegenden Antwort im Kopf, dachte aber, wenn das mal nicht wie auf dem Präsentierteller für dich liegt, weiß ich auch nicht. Deswegen sag du, was hast du rausgefunden?
Ich habe hab mich bemüht und ich wusste tatsächlich auch gar nicht so genau Bescheid über die Besitzerverhältnisse von Empoli. Und der Verein ist seit 1991 im Besitz des Präsidenten, aktuellen Präsidenten Fabrizio Corsi. Also ein ganz klassisches italienisches Modell aus den 90ern, mit einem italienischen Millionär, der diesen Verein besitzt und ihn aber bislang halt noch nicht an US-Amerikaner oder Chinesen verkauft hat. Und entsprechend ist der Verein einfach auch finanziell bei weitem nicht so gut aufgestellt wie alle anderen. Also Corsi ist zwar auch Millionär, aber hat, also es gibt, man weiß ja nicht, immer nicht genau, wie diese Zahlen zu, ob die so echt sind und so, aber es gibt da so Gegenüberstellungen von allen Besitzern und deren Nettovermögen. Und er hat schon so ein Fünftel von dem, was der nächst Ärmere in Anführungszeichen hat.
Also Friedrich Merz würde mit ihm nicht zu Abend essen.
Genau. Und entsprechend glaube ich ganz einfach, dass Empoli nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um wahnsinnig viel Ausgaben zu tätigen. Und da bieten sich dann Laien jung an, weil es ja eben auch ein bisschen die Vereinsphilosophie der letzten Jahre ist, mit denen sie auch sehr gut gefahren sind, junge italienische Spieler oder junge Spieler aus Osteuropa zu verpflichten. Und die werden dann häufig zunächst mal ausgeliehen. Und dann eben können auch mal ab und zu die Kaufoptionen gezogen werden, dann werden die Spieler aber meistens direkt teurer weiterverkauft.
Okay. Ja. Also eine Mischung aus Strategie und Bücherschönen.
Wenn man so will. Ja, okay. So. Ich glaube einfach, also die haben bestimmt auch wie jeder andere italienische Verein Altlasten finanzieller Art und haben, glaube ich, auch die letzten Jahre, obwohl sie auch in den Jahren, wo sie Vicario und Aslani und so verkauft haben, immer rote Zahlen geschrieben, knapp, aber rote Zahlen. Und entsprechend glaube ich einfach, dass der Verein sich nicht auf Pump irgendwie auf Platz 9 finanzieren will.
Okay, also verständlich. Und irgendwie auch nachhaltig und dann brauchst du halt vielleicht irgendwann mal einen glücklichen Ausreise nach oben. Und diese Saison stehen sie ja ganz gut da. Also ich glaube, da geht es erstmal darum, auch sich weiter zu etablieren. Darf ich zur nächsten Frage kommen?
Bitte.
Wann wird vermutlich ein Jacopo Fazzini in den Kader zurückkehren? Was ist denn mit dem? Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ich habe auch keine Info dazu gefunden, ob er wieder fit ist oder nicht. Seine Verletzung ist bei Transfermarkt nicht mehr eingetragen. Okay. Ich denke aber, man wird erst auf der Pressekonferenz vor dem nächsten Spieltag erfahren, ob er dann dabei ist oder nicht.
Okay. Belassen wir es erstmal dabei. Was denkt ihr allgemein über die bisherigen Leistungen des Vereins in der laufenden Saison? Beste Grüße und macht weiter so, Stefan. Würde ich auch sagen. Also meine Antwort zu Empoli wäre beste Grüße und macht weiter so.
Ja. Eklig zu spielen, hast du gerade schon gesagt. Ich glaube, die machen einfach und entsprechend haben nicht so viele Mittel und machen daraus auf jeden Fall das meiste.
Ja, kommen übers Kollektiv.
Und, Ja. Ja, sie bringen halt jedes Jahr irgendwie ein, zwei, drei junge Spieler, die sehr interessant sind, raus und das finde ich aller Ehren wert, so.
Ja. Punkt. Ja, kann man genauso sagen. Ich hoffe, Stefan, wir haben deine Fragen zufriedenstellend beantwortet. Kommen wir zu Atalanta. 10. Sieg in Folge, 1-0, dank Nicolo Zaniolo bei Cagliari gewonnen. Wissen Sie vielleicht am Ende auch nicht in Gänze, wie Sie diese drei Punkte da mitnehmen, wird Ihnen aber auch komplett egal sein, ehrlicherweise. Weil, ja, also erstens Cagliari zu Hause, heute diese Saison, ach, Milan hat sich super schwer getan, was war das noch? Oh, auf jeden Fall, also Cagliari ist schon immer zu Hause, hatten wir letzte Saison mit ewigen und diese Saison auch schon und dann kommt nochmal Pavoletti um die Ecke und sie sind nicht kaputt zu bekommen und das Stadion ist tobt und whatever. Also glaube ich tatsächlich, ist irgendwie so ein 1-0-Sieg in der Phase zwischen Real und Coppa auswärts bei Cagliari fast höher zu hängen als dann so ein 5-1, wenn sie irgendeinen wegfiedeln, aus meiner Sicht.
Ja. Ja.
So, weiter an der Tabelle.
Und dann trifft halt eben auch noch Zaniolo, ne?
So.
Das einzige Sorgenkind im Kader.
Ja. Ich glaube, das kann man inzwischen auch streichen, oder?
Ja.
So. Udinese gegen Napoli. 4 Tore sind gefallen. Die Führung für die Gastgeber durch Thauvin, der einen Elfmeter im Nachschuss verwandelt, aber Lukaku, ein Eigentor, Giannettis und Anguissa machen den Auswärtssieg klar. Und da haben wir einen Erfahrungsbericht von Michael, aber vorher ganz kurz, oder hattest du ein Update noch reingeschrieben? Das ist an mir vorbeigegangen, ja, ne?
Genau, also wir hatten letzte Woche schon einmal darüber gesprochen, dass es in den letzten Wochen allgemein, also nach dem ja sehr, sehr guten Start, gar nicht mal mehr so gut läuft bei den Mann von Kostas Roniatis. Und zu allem Überfluss kommt dann jetzt auch noch das Verletzungspech hinzu. Okoye, der Torwart, glaube ich, eine ziemlich gute Saison bisher gespielt, ist in den Statistiken so gehaltene Bälle, dies, das, ist der, glaube ich, überall relativ weit oben. Der hat eine Handgelenksverletzung und fehlt wahrscheinlich bis März.
Er ist ungünstiger als Torwart, ne?
Ja. Ja. Hm.
Kommen wir zum Erfahrungsbericht von Michael. Und da haben wir tatsächlich auch noch ein Stadionerlebnis von David, das nehme ich schon mal vorweg, weil lustigerweise, ich glaube, sie waren nicht zusammen, ne? Und Michael war ja hier, der gerade auch aus Florenz berichtet hatte. Die Beobachtungen der Tifosi unterscheiden sich bei diesen beiden. Aber gehen wir einfach mal rein. Michael schreibt: Am Ende unserer Reise im Zeichen des Calcios waren wir Samstagabend noch beim Spiel Udinese gegen Napoli im Stadio Friuli in Udine. Schon im Vorfeld hatte die Entscheidung, die organisierten Fans aus Kampanien aufgrund der Ausschreitung damals beim entscheidenden Meisterspiels von Napoli auszuschließen, für Diskussionen gesorgt. Doch wie so oft bewies die Fangemeinde des SSC Napoli, dass sie überall präsent ist, auch im Norden Italiens. So wurde die Partie trotz der Restriktionen zu einem gefühlten Heimspiel der Süditaliener. Neben dem Auswärtssektor waren große Teile der Hintertortribüne und sogar Abschnitte der Längstribünen in Blau gehüllt. Wir hatten ebenfalls Karten für die Hintertortribüne und fanden uns somit direkt im Napoli-Mob wieder. Das Spiel bot zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit zeigte Napoli eine schwache Leistung, während Udinese durch effektives Spiel verdient mit 1-0 in Führung ging. Doch was auch immer Conte in der Kabine tat, es wirkte. Napoli kam mit einem komplett anderen Gesicht auf den Platz zurück und legte in der zweiten Hälfte eine furiose Aufholjagd hin. Am Ende siegte Napoli verdient mit 3-1 und die Hintertortribüne wurde zur Partyzone für tausende Exil-Neapolitaner.
Klingt, als hätte er eine gute Zeit gehabt.
Klingt aber wirklich so. Und ja, das wollte ich vorhin nachher auch noch erklären. Er hat es ja schon wieder vorweggenommen. Das ist ja wirklich eins mit Sternchen. Also, weil das ist jetzt gleich auch eine Frage, die David aufwirft. Aber komm, hier. Im Übrigen, David uns erst auch was Schriftliches geschickt, sich die Mühe gemacht, weil er keine Stimme hatte. Und dann ja, haben wir so lange jetzt mit der Aufnahme gewartet, dass es ihm doch noch gelungen ist, was einzusprechen. Also auch da.
Das ist Einsatz.
Auch da eins mit Sternchen. David, bitte.
Servus Leute, ich habe es jetzt doch geschafft, dass ich einen Sprachbericht zum Stadionbericht dazu mache. Ich war wieder mal in Udine, diesmal beim Spiel gegen Napoli. Ja, am Parkplatz war eine extrem starke Polizeipräsenz. Also da sind wirklich minütlich Polizei oder Carabinieri beim Parkplatz vorbeigefahren und ungelogen 50 Einsatzwegen zum Stadion gerauscht mit Blaulicht. Auf die Nachfrage, wieso das denn so sei, kam nur die Antwort, i tifosi più aggressivi, also die aggressivsten Fans der Liga. Ja, gemerkt hat man davon nichts, aber dazu vielleicht ein bisschen später mehr. Ja, das Stadion war zu 90% voll, würde ich sagen. Gästeblock war auch gut gefüllt. Wobei jetzt nicht nur der wirkliche Ultra-Block mit Napoli-Fans voll war, sondern besonders neben dem Ultra-Block hinter dem Tor besonders viele Napoli-Fans gesessen sind und generell im ganzen Stadion überall Napoli-Fans zu finden waren. Ja, zum Spiel Napoli, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Hätte mir sehr viel mehr erwartet von ihnen. Auf der anderen Seite, um das Ergebnis gleich mal vorwegzunehmen, haben sie 3-1 gewonnen, also wozu sollten sie mehr machen? Waren im Spielaufbau ein bisschen behäbig, die hätten gefühlt jeden zweiten Ball schnell auf Politano spielen können, der die linke Verteidigungsseite von Udinese auf Leihwand hatte, wie man in Österreich sagt. Also der hat den Semura ein paar Mal am Quadratmeter schwindelig gespielt, der hat sich nicht ausgekannt. Wenn sie sehr viel mehr Bälle auf Politano gespielt hätten, wäre sicher das Ergebnis ein eindeutigeres gewesen. Die erste Halbzeit ging dann trotzdem 1-0 für Udinese aus. Verdient, denke ich nicht, aber ja, gefreut habe ich mich natürlich trotzdem. Florian Thauvin hatte ungefähr in der 10. Minute schon eine Chance, die er leichtfertig vergeben hat. Ich glaube, der Ball fliegt immer noch, so wie er den übers Tor gepfeffert hat. Hat dann ja Mitte der ersten Halbzeit, ich glaube 25. Minute war es, weiß ich leider nicht mehr so genau, einen Elfer zugesprochen bekommen, den verschießt er und Thauvin konnte aber dann seinen eigenen Nachschuss zur Halbzeitführung erzielen. Ja, in der zweiten Halbzeit war Napoli jedoch noch ein Stück überlegener, also die haben die erste Halbzeit wirklich gefühlt jeden Ball gehabt, konnten sich Udinese zurechtlegen. Zweite Halbzeit war es noch ein bisschen eindeutiger. Kamen nie wirklich in Bedrängnis oder sonst etwas. Komplett unauffällig waren Scott McTominay und Lukaku. Also wenn man die nicht gekannt hätte, wären die noch nicht aufgefallen. Das waren die beiden Beteiligten zum 1-1. Scott McTominay mit einem Zuckerpass auf Lukaku, der 1-1 zuerst gegen einen Verteidiger, den er wegschubst wie ein kleines Kind und dann gegen den Torhüter, den er in die falsche Ecke springen lässt. Hat wie gesagt das 1-1 erzielt. Ja, in der 76. Minute dann ein Eigentor von Gianetti und in der 81. Minute ein Lauf von Anguissa über das halbe Feld zum 1-3 Endstand. Und ja, jetzt zu den Napoli-Fans. Ich bin richtig enttäuscht von denen. Dafür, dass sie die aggressivsten Fans der Liga sein sollen, waren die eher wie ein Theaterpublikum. Also das war wirklich null Stimmung. Außer mal kurz vor Spielbeginn, wo sich die beiden Ultrakurven gegrüßt haben, sage ich mal. Und sonst bei jedem der drei Treffer von Napoli haben die kurz Stimmung gemacht, aber ansonsten waren sie wirklich nur still. Und auch Frage an die Community, gibt's da, also ernst gemeinte Frage, gibt's da vielleicht einen Stimmungsboykott, weshalb auch immer? Hat nämlich wirklich so gewirkt. Alles in allem, wie immer ein cooler Tag in Udine und ja.
Ja, also David hat die Partyzone nicht ganz so euphorisch und lautstark wahrgenommen, wenn er da so ein bisschen daneben stand. Also ich kann es schon verstehen, wie gesagt, also es gab da vom Präfekten Udines die Entscheidung, keine Neapolitaner mit Wohnsitz auch in Kampagnen zuzulassen, also Kollektivstrafen, dies, das, ist ja eh, also aus unserer Sicht, glaube ich, müssen wir nichts Neues erzählen, absoluter Bullshit. Und sowas auch irgendwie immer ein bisschen arg. Ich weiß es nicht, ne? Aber so den Eindruck, den David schildert, könnte ich dann insofern mir daraus schließen, dass natürlich, wenn die richtige aktive Fanszene, die dann ja auch in Napoli ansässig ist, heißt Koordinierung des Supports etc. Wenn das fehlt, dann wirkt das alles andere. Dann ist es natürlich, wie es auch sagt, bei den Toren laut und so, das ist dann eher so spielbezogen, aber halt nicht durchgehend. Ne? Also ja, ich glaube, das fasst das wohl am besten zusammen. Danke euch beiden auf jeden Fall herzlich, dass ihr die Kategorie oder das Kapitel zu Udinese Napoli bereichert habt. Juventus spielt nur unentschieden gegen Venezia und hat ehrlicherweise sogar Glück, dass man das Spiel nicht verliert. Gatti mit der Führung, gab es zwischenzeitlich noch das 2-0, das nicht anerkannt wurde. Und dann kommen in der 61. Elazon und in der 83. Ices und drehen das Spiel für Venezia, ehe es einen korrekten, wenn auch aus meiner Sicht sehr glücklichen Elfmeter für die alte Dame gibt, den Dusan Vlahovic in der 5. Minute der Nachspielzeit verwandeln kann. Irre. Also, ich finde, dieses Spiel von Juve wird am besten zusammengefasst durch die allerletzte Aktion in diesem Spiel, als sie nach dem Ausgleich nochmal die Möglichkeit haben, einen Spielvortrag zu gestalten. Und Gatti ist es, der von der Mittellinie den Ball, glaube ich, so irgendwie, weil er so komisch anläuft, dann mit dem rechten Außenriss nochmal in Richtung Strafraum schieben will und den irgendwie falsch trifft und der geht einmal straight Richtung Eckfahne. Und dann ist das Spiel aus.
Eieiei.
Ja, angeschlagen, harte Wochen, Liga-Alltag nach einem Sieg gegen Man City, dies, das, aber das darf dir nicht passieren.
Nee, genau.
Und Venezia hätte da tatsächlich sogar fast verdient die drei Punkte dann mitgenommen, wäre, glaube ich, der erste Sieg für die gewesen seit 60 Jahren da oder so. Also, aber
das ist das klassische Venezia-Spiel diese Saison auch so ein bisschen natürlich.
Fällt mir nichts zu ein.
Nee. Und ich habe es noch dazu geschrieben, wir haben die letzten Wochen auch ein paar Mal die Juve-Bank beäugt, weil es sehr viele Verletzte gab und wo nur Jugendspieler da drauf saßen. Jetzt sind eingewechselt worden Douglas Luiz, Chico Conceição, Fagioli, Locatelli und Nico Gonzalez. Klar, die sind nicht alle bei 100%, so, keine Frage. Aber das sind, na, Conceição und Fagioli vielleicht nicht, aber sonst sind das alles so Spieler, die haben, deren Jahresgehalt ist ungefähr der Etat von Venezia, so gefühlt.
Ja, ja. Ja. Aber Douglas Luiz fast noch einen sehenswerten Seitfall-Ziehtreffer geschossen. Das wäre es dann gewesen. Ich glaube, sie war noch kurz vor dem Elfmeter. Ja, ganz knapp vorbei. Aber es klickt überhaupt nicht aktuell. Mal dieses City-Spiel ausgenommen. Und wenn ihr jetzt diese Folge hört, kann es sogar sein, dass Juve schon aus der Coppa ausgeschieden ist gegen Cagliari. Aber vielleicht gibt es da auch eine Reaktion. Lecce schlägt Monza mit 2-1. Morente mit der Führung, dann ein Ausgleich durch ein Eigentor von Dorgu. Kristovic mit dem 2-1, das alles noch in den ersten 45 Minuten. Zudem Kristovic auch noch einen Strafstoß verschossen, ganz am Anfang. Glaube ich, das wäre das 2-0 gewesen, ne?
Genau, genau. Big Points für Lecce. Gianpaolo Magic geht weiter.
Jo, und mal sehen, ob Kollege Nesta das Weihnachtsfest in einer Anstellung erlebt. Strich drunter. Bologna ist richtig wieder in der Spur. 1-0 gegen die Fiorentina, Jens Odgaard in der 59. mit dem Tor des Tages. Erste Fiorentina-Niederlage in der Liga seit dem 2-3 gegen Atalanta am 4. Spieltag. Bist du deppert. Krass.
Ich habe gerade live gegoogelt, Monza hat Nesta im Amt bestätigt.
Ah, sehr gut.
Also für diese Woche auf jeden Fall. Ja, Bologna. Aller Ehrenwert.
Daumen hoch.
Haben sich echt gefangen.
Hellas Verona hat immer noch nicht unentschieden gespielt. Hat immer noch nicht unentschieden gespielt. Bei Parma. Coppola in der 5. mit der Führung, Sohm in der 19. mit dem Ausgleich, 57. Sarr bringt erneut die Gäste in Führung, die dann auch noch auf 3-1 erhöhen können durch Mosquera. Sohm mit dem Doppelpack in der 90. Das alles aber zu spät. Äußern Sie sich, Herr Seuke.
Das Spiel hat mir Kopfschmerzen gemacht.
Das Spiel?
Ja. Ja. Ich habe ja schon ein paar Mal über die Verteidigung gemeckert. Und klar spielt da mit Leoni ein 19-Jähriger und mit Baloch einer, der zwar ungarischer Nationalspieler ist, aber meiner Meinung nach nicht die Klasse für die Serie A hat. Sorry, ist ein Kämpfer, aber zwei Gegentore gehen auf seine Kappe. Zumindest in meinem taktisch ungeschulten Auge. Und auch allgemein Rückwärtsbewegung, Zuordnung, alles, also alles furchtbar. Und dann vergibt man vorne zwei gute Chancen. Und ja, dann verliert man eben selbst gegen Hellas.
Darf dir nicht passieren. Eigentlich,
nein.
Ne?
Nein. Ja. Ist dann am Ende, wenn es dann 2-2 ausgeht oder so, ne, dann ist man dann schon fast glücklich über einen Heimpunkt gegen Hellas Verona, so das irgendwie. Nee. Naja, gut, ich habe den Sieg eingeplant und den gegen Lazio nicht, also.
Hast ja aber noch was Schönes hingeschrieben. Komm, sag mal, was hast du da hingeschrieben?
Ja, genau. Parma Calcio, saving coaching career since 1913.
Das könnte ich mir so gut, das könnte so ein guter Versicherungsspot so bei Saturday Night Live nachgespielt sein, irgendwie.
Dafür ist, glaube ich, das erste Spiel gewesen in den neuen schwarzen Trikots und die sind hot.
Die sind richtig hot. Kann man nicht anders sagen. Hot war auch die Schlussphase in Como. Der Aufsteiger gewinnt 2-0 durch ganz späte Treffer gegen die Roma Gabrieloni in der dritten Minute Nachspielzeit und dann Pass in der siebten, der überstanden auch noch mit dem 2-0. Ja, also gerade vorhin noch gesagt, ne, gegen Braga sah es ganz gut aus bei der Roma und ich war mir 100% sicher, die gewinnen da. Alles hat gepasst, der Hummels hat gezaubert. Man hatte das Gefühl, das ist wieder eine Mannschaft und dann kommt dieses Spiel. Ich habe es ich habe das nicht geschafft, das mit voller Aufmerksamkeit zu verfolgen, weil das teilweise auch echt unterirdisch war von der Roma. Aber bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede, lassen wir das doch lieber den Flo machen. Den habt ihr auch schon das ein oder andere Mal hier gehört und ich glaube, der hat die Fäuste in den Hosentaschen geballt und nur darauf gewartet. Ehrlicherweise, vielleicht hätte er sich gewünscht, dass er die Nachricht uns nicht schicken muss, aber jetzt ist es soweit gekommen und er, finde ich, fasst das alles sehr, sehr gut zusammen. Und es ist Frust mit dabei, lieben Freunde, es ist Frust mit dabei.
Ciao Mario, ciao Marius, ciao Serie Amore Community. Hier ist der Flo, live aus der Küche und melde mich nach dem 0-2 der Roma in Como, was nach dem Fiorentina-Spiel und dem Heller-Spiel jetzt der dritte und wahrscheinlich tiefste Tiefpunkt der Saison war aus Sicht der Roma und aus Sicht von mir eines like-geprüften Roma-Sympathisanten und Anhänger. Ganz kurz zum Spiel ist eigentlich kurz erklärt, die Roma hat im 3-4-2-1 begonnen, war in der ersten Halbzeit ganz, ganz okay im Spiel, aber auch nicht überragend. Und nach 45 Minuten hat dann der Trainerfuchs Cesc Fabregas entschlüsselt, dass wir eine Dreierkette bestehend aus Hermoso, links im zentralen Dika und rechts Cilic, dass man die einfach nur hoch und aggressiv anlaufen muss, weil die im Spielaufbau zu limitiert ist. Infolgedessen hat Como klare Chancen bloß gehabt in der zweiten Halbzeit und dann 2-0 gewonnen. Völlig verdient, also gibt's gar nichts, war nicht unglücklich oder gar nichts. Und ja, jetzt erst nochmal zur kurzen Bestandaufnahme. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen in den Spielen der Roma geschaut. Die Roma hat gegen folgende Mannschaften in dieser Hinrunde verloren: Como, Hellas, Empoli und Elfsburg im Europapokal. Und nur in Anführungszeichen unentschieden gespielt gegen Cagliari, Genoa, Monza und gegen Saint-Gilloire in der Europa League. War natürlich die meisten Spiele noch nicht von Ranieri drin, sondern von Juric oder De Rossi am Anfang nur, aber ja, Ranieri ist jetzt der vierte Roma-Trainer nach Mourinho, De Rossi, Juric, der sich an der Dreierkette bei der Roma versucht und die funktioniert einfach nicht. Die funktioniert einfach nicht. Die funktioniert nur knapp nicht, sondern deutlich nicht. Wenn Hummels spielt, kaschiert er das ein bisschen, weil der einfach mit dem Ball am Fuß so intelligent und so gut ist, dass der einiges ausbügelt. Aber wie gesagt, heute Cilic, Ndicka und Hermoso, das ist wirklich, also das ist gruselig gewesen, das muss man so ganz klar sagen. Und ich verstehe das nicht, warum, wenn es so offensichtlich ist und dass dann so ein erfahrener Trainer wie Ranieri kommt und dann das Gleiche, also einfach, vielleicht kennt jemand von euch das Family Guy Meme mit dieser Star Wars Band, okay, das Gleiche nochmal und der macht es genauso wie seine Vorgänger und dann ist doch klar, dass es nicht funktionieren kann. Also gerade Chiki Chilik, egal ob er dann in der Innenverteidigung, in der Dreierkette spielt oder auf dem Flügel, in der Fünferkette, das ist nicht böse gemeint, aber aus meiner Sicht ist das also ein Spieler, der den Ansprüchen der Römer nicht annähernd genügt. Also Rick Kastorp ist ja öffentlich gekreuzigt worden, mehrmals. Der war für mich aber zumindest, was Technik, Tempo, Physis und Zug angeht, ja, zwei Klassen besser, so ehrlich muss man sein. Und da finde ich sogar diesen Saud Abdulhamid, den ich anfangs für eine Art Marketing-Gag gehalten hatte, deutlich besser. Der hat zumindest Tempo und zumindest Zug nach vorn zum Teil. Ja. Und ich verstehe es halt nicht. Wir haben jetzt mal hier nur ganz kurz zum Schluss ein 4-2-3-1 aufgezeichnet, wie die Roma spielen könnte, meiner Meinung nach. Svila im Tor, links Angelino, innen Hummels und Mancini, rechts Saud. Doppel-6, Kone und Paredes, außen Salemakers und El Shaarawy, Zehner Dybala und vorn Dovbyk. Gerade Dovbyk und Dybala, die würden so gut zusammenpassen, wenn der Dybala mal in der Position spielen würde, die er eigentlich zu begleiten hat. Und zwar ist es einfach eine Zehner hängende Spitze mit so einem wuchtigen Stürmer wie Dovbyk. Das ist eigentlich ein Match made in heaven, aber es, kein Trainer kommt bisher auf die Idee, das so zu machen. Also man hat ja gesehen, dass der Dybala bei seiner Juve-Zeit sogar Mandzukic, Morata und Vlahovic dafür gesorgt hat, dass die zweistellig treffen. Also dann schafft das mit so einem technisch starken Spieler und wie den Dovbyk eigentlich auch, würde man meinen. Aber in diesem 3-4-2-1 sehe ich einfach keine Zukunft für die Roma. Wie gesagt, ich bin kein Dreierketten-Fan, das habe ich glaube ich schon durchklingen lassen. Aber es gibt Mannschaften, die können das spielen, Bergamo oder Inter, weil die einfach die Spielermaterial haben und das schon seit Jahren spielen. Aber bei der Roma ist es wirklich, es ist gruselig. Und auch die Spiele, die man verloren hat, die waren auch nicht irgendwie unglücklich verloren. Es ist alles in Ordnung gewesen. Sowohl heute, als auch das Hellas-Spiel, als auch das Empoli-Spiel. Ja, ich verstehe das nicht. Und das wäre meine Frage an euch. Wie kommt die Roma da jetzt raus ohne Ranieri? Also, Claudio Ranieri, ich liebe den de facto. Das ist ein wahnsinnig angenehmer Zeitgenosse, finde ich. Aber wie kommt die Roma da raus? Vielleicht habt ihr zwei Experten da noch eine Antwort. Also, vielen Dank, gell? Ciao, ciao.
Ja, soviel zum nächsten Roma-Tiefpunkt. Von Markus haben wir dazu ehrlicherweise kein Take bekommen, lustigerweise. Wobei er zumindest die Größe hat zu schreiben, freut sich tatsächlich für Gabrieloni bei Como. Der hat ja den, in Anführungszeichen, Komplettaustausch des Kaders als einer von ganz wenigen überlebt und jetzt in den ersten 4 Ligen für Como geknipst.
Das ist geil. Absolut. Das stimmt.
Das ist
nice. Deren Lucarelli.
Ja, geil. Dann fehlt noch in der Retrospektive ein Spiel, in dem zwei Mannschaften mit geilen Trikots aufgelaufen sind. Milan in einem ganz besonderen. Was es damit auf sich hatte, erklärt uns unser Korrespondent Benny.
Hallo Mario, hallo Marius und auch hallo an die Serie Amore Community. Ich habe mir heute das Jubiläumsspiel Milan gegen Genua angeschaut. Das 125-jährige Jubiläum des AC Milan sollte ein Abend voller Stolz und Emotionen werden. Vor dem Anpfiff zelebrierte der Verein seine Geschichte mit einer beeindruckenden Zeremonie. Milan-Legenden trugen die gewonnenen Pokale feierlich zum Mittelkreis, während die Spieler in speziell entworfenen Retro-Trikots aufliefen. Eine Hommage an die großen Momente der Vereinsgeschichte. Doch was auf dem Platz folgte, war alles andere als feierlich. Milan zeigte eine enttäuschende Leistung, die dem Anlass nicht im geringsten gerecht wurde. Die Mannschaft wirkte ideenlos und kraftlos, ohne den nötigen Willen, das Spiel an sich zu reißen. Genua hingegen schien zufrieden damit, das Spiel zu neutralisieren und auf ein Unentschieden zu spielen. Mit dieser Form und Einstellung hat Milan in meinen Augen keinen Anspruch darauf, nächste Saison international zu spielen. Es muss sich dringend etwas ändern, sportlich und mental, denn so kann das nicht weitergehen. Liebe Grüße aus Mailand und bis bald.
Rums, Klartext, würde ich mal sagen, von unserem Premium-Korrespondenten Benny aus Mailand. Ehrlicherweise ist sein Take aber insofern auch berechtigt, weil, ja, Spiel weniger, aber aktuell 5 Punkte Rückstand auf die Europapokalplätze. Sieht nicht gut aus. Nee. Sieht überhaupt nicht gut aus.
In der Champions League haben sie sich so ein bisschen gefangen, aber irgendwie in der Liga.
Ja. Nee. Will ich mich auch nicht jede Woche wiederholen. Deswegen machen wir da jetzt einen Strich drunter. Zack. Und fliegen einmal in die Serie B, wo vor allem zu unterstreichen ist, dass Kollege Rieker im Serie B-Tippspiel ohne Sinn und Verstand die Ergebnisse zusammentippt jeden Spieltag und in Schlagdistanz zum Tabellenführer auf Rang 2 thront.
Alter,
ja.
Wow.
Ich bin da richtig unterwegs. Ey. Da sagt immer, ich habe einen Kollegen, Lukas Träger, ganz liebe Grüße an der Stelle, der ab und an den einen oder anderen Wettschein macht und sagt, Serie B, enorme Quoten immer, aber das ist ja völlig random. Also das ist auch noch, das ist noch kaputter als zweite Liga in Deutschland. Und dementsprechend habe ich mal gesagt, ich mache da immer 1-0, 0-1, 2-1 und es zahlt sich aus, Freunde. Also da werden die Ergebnisse gewürfelt bei mir. Und ja, ich werde das.
Ich mache das aber auch und habe aber 50 Punkte Rückstand auf dich.
Na, siehst du mal. Vielleicht liegt das daran, dass Parma nicht mehr in der Liga spielt.
Ich glaube auch.
Kurze sportliche Zusammenfassung, weil es dann doch das auch relativ interessant daherkommt. Sassuolo jetzt mit 6 Siegen in Folge und 40 Punkten auf Rang 1 vor Pisa und Spezia. Danach ist dann das erste größere Loch, Cremonese schon 9 Punkte dahinter auf Rang 4. Die Aufsteiger Cesena und Juve Stabia aktuell voll auf Playoff-Kurs, machen es sehr gut. Im Tabellenkeller kommt Samp, kommt einfach nicht auf die Füße. Ne? Aktuell Rang 15, kurz über dem Strich zwar noch, aber ja.
Haben jetzt auch gerade wieder den Trainer gewechselt. Der ist doch jetzt Semplici.
Ja, genau. Ei, Wahnsinn, das ist auch wieder. Also, ja, also, das ist auch, also da muss es irgendeine Abmachung geben, dass da bestimmte Trainer immer wieder, weiß nicht, gibt's da nicht mal sowas wie einen Doppelpass, dann haben die sonntags was zu tun, die Leute. Also. Jo, und ansonsten sieht es noch übler gerade aus bei Salernitana. Ja, klingt nach durchgereicht werden.
Sowohl wie als auch Frosinone, ne?
Jo. Und Südtirol, die letzten Jahre auch immer Spaß gemacht. Vorletzter, Cittadella, Cosenza auch da noch mit unten drin.
Nee. Bei Südtirol, glaube ich, reicht das dann halt einfach vielleicht vom Standpunkt her auch nicht.
Ja.
Für eine dauerhafte Etablierung. Also ja, da muss schon viel zusammenkommen wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich. Und dann gehen wir noch eins weiter runter. Der versprochene Erfahrungsbericht von Michael zu Vicenza gegen Trento, Serie C. Am Freitagabend um 20:45 waren wir beim Flutlichtspiel Vicenza gegen Trento. Etwa 10.000 Zuschauer waren im Stadion. Die Heimkurve war 90 Minuten lang lautstark und mit Pyro und Fahnen präsent. Die rund 100 Fans aus Trento kamen mit etwa 20 Minuten Verspätung, machten aber mit ihrem Support ebenfalls ordentlich Stimmung. Auf dem Platz war Vicenza klar überlegen und gewann dann dank eines Hattricks 3-0. Mein Starspieler auf Seiten Vicenzas war der Stürmer mit der Nummer 99, Della Morte. Der hat sozusagen Trento eingesagt. Jedoch wohl eher aufgrund seines Namens. Das Stadion, ach, der war gar nicht der, der den Hattrick gemacht hat. Okay, ja, gut, verständlicherweise, bin da bei Michael, wie auch immer.
Aber seine Aura.
Aura. Das Stadion spiegelte die typische Serie A, das Stadion spiegelte die typische Serie C-Atmosphäre wider. Bröckelnde Fassaden, sichtbarer Verfall, provisorische Kioske und Graffiti an den Wänden. Es wurde auch ausschließlich Bargeld akzeptiert, was man vorher wissen sollte. Für alle, die authentische Serie C-Atmosphäre in Italien erleben wollen, ist ein Spiel in Vicenza definitiv ein Besuch wert. Ist notiert, habe ich auch Bock drauf. Also auch gerade
generell glaube ich, also wir haben das ja auch bei Vito aus dem Süden gehört, dass wenn da mal an so einem Wochenende nicht nur Serie A in der Gegend ist, behaltet das auf jeden Fall im Blick. Ich glaube, das lohnt sich immer.
Safe. Danke nochmal an Michael und die gesamte Community stellvertretend da für die großartige Beteiligung an dieser Folge. Wagen wir einen kurzen Ausblick. Ich habe vorhin schon gesagt, jetzt, wenn die Folge dann wahrscheinlich endlich online ist, wird schon Juve gegen Cagliari zocken in der Coppa. Da wird nämlich jetzt diese Woche das Viertelfinale komplettiert. Und Donnerstag kann dann die Fiorentina in Guimarães, die sind immerhin auf Platz 2, direkt vor der Viola, die Portugiesen, da kann Firenze den Einzug ins Achtelfinale der Conference League klar machen. Dir war klar, dass diese Woche Conference League ist, oder? Das hattest du auf dem Schirm.
Natürlich, so. Absolut.
Und ich habe gerade vorhin tatsächlich lustigerweise, es gibt einen Results Simulator auf der UEFA-Seite. Da bin ich mal ein bisschen durchgeklickt. Es ist tatsächlich auch noch möglich, dass die Fiorentina unter bestimmten Umständen aus den Top 8 rausrutscht. Also, da ist tatsächlich auch noch sportliche Relevanz geboten. Die findet dann auch am Wochenende statt. Eröffnet wird der 17. Spieltag in Verona. Hellas hat Milan zu Gast. Dann haben wir...
Meinst du, Milan kann mal eine Serie starten?
Eine Unentschieden-Serie vielleicht. Hellas hat immer noch nicht unentschieden gespielt, falls ich das vergessen habe zu erwähnen. Torino gegen Bologna, Genoa, Napoli und Lecce, Lazio sind die Partien am Samstag. Sonntagmittag, 12.30 Uhr. Die Roma empfängt Parma.
Es ist, darf ich das dazu sagen, das ist an meinem Geburtstag, also bitte.
Venezia, zu Hause gegen Cagliari, Atalanta, Empoli, Samstagabend, was haben wir gesagt? Sonntagabend 20:45 Monza, Juve. Boah, was ist das denn für eine Ansetzung, ey?
Das ist aber auch, also kein Topspiel, also so gar nicht dabei, ne?
Montags am 23. na klar, spielt dann noch die Fiorentina gegen Udinese und Inter empfängt Como. Also die spielen fast in den heiligen Abend rein. An dieser Stelle möchte ich mal sagen, wir müssen mal gucken, ob wir euch noch was unter den Weihnachtsbaum gelegt bekommen. Ich werde wahrscheinlich am Wochenende tatsächlich nochmal reisen müssen dürfen. Und wenn das so sein sollte, bin ich erst irgendwann am 23. aus Norddeutschland zurück in München. Oh. Ja, im schönen Niedersachsen bin ich. Kannst ja mal gucken, was da sonntags für ein Bundesligaspiel ansteht.
Wie viele niedersächsische Vereine gibt es in der Bundesliga? Ja. Kannst du direkt ICE nach Berlin oder was?
Ja, genau. Nee, freue ich mich drauf.
Ja. Der große BVB.
Ja, so, bitte. Okay. Und dann wird ja auch zwischen den Feiertagen gespielt. Wir haben ehrlicherweise, Transparenz wegen, sagen wir das mal, noch keine Pläne gemacht, wie wir euch die Feiertage und all das versüßen wollen. Wollen tun wir auf jeden Fall, wie wir es dann werden. Steht noch in den Sternen. Ich weiß, dass ihr euch auf jeden Fall die Feiertage versüßt und euch gegenseitig ganz viel Liebe schenkt, Gesundheit und schön, dass ihr immer alle mit dabei seid. Falls wir uns vor Weihnachten nicht mehr hören, wobei vor Weihnachten irgendwie eine halbe Stunde kriegen wir schon irgendwo hin, so. Vielleicht. Eventuell. Das ist so geil, wie ich mich überhaupt nicht entscheiden kann, was wir es da machen. So, deswegen machen wir jetzt die Folge zu Ende. Bei Marius gibt es gleich Abendessen, habe ich gehört. Wir müssen zum Ende kommen. Fino alla fine. In diesem Sinne. So, wenn wir uns vor Weihnachten nicht mehr hören und ihr das Weihnachtsfest feiern solltet, dann wünsche ich euch ein wunderbares. Und wenn wir uns vorher nochmal hören, dann ist es auch schön. Marius, lass es dir schmecken, lass es euch gut gehen. Punkt. Bis dann. Tschüss.
Eine schöne Woche und vielleicht darüber hinaus. Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di testo, Pirlo, una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.